Willkommen zum SEO-Date Podcast mit Christine und Hans Kronberg und neuerdings als Entität unterwegs.
Genau, wir sind im Knowledge Graph für unseren SEO-Date Podcast, wie andere Podcasts auch.
Genau, Google hat Podcasts zu Entitäten gemacht diese Woche, was natürlich sehr cool ist. Wir haben heute als Thema
30 nützliche Browsererweiterungen für SEOs.
Im großen Herbst-Special 30 wirklich nützliche Erweiterungen, ja, Chrome-Erweiterungen ja. Für SEOs. Wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, dass wir letzten Monat keine Folge rausgebracht haben. Es lag einfach dran, ihr kennt das, so nach den Sommerferien, back to school, da knubbeln sich so alle Termine. Also da sind irgendwie Elternabende, die ganzen Unternehmen fahren wieder ihre Aktivitäten hoch. Wir hatten mal Chefkoch viel zu tun. Zusätzlich darf ich noch so ein bisschen Beratung machen. Da wollten irgendwie auch alle wieder richtig loslegen. War, glaube ich, bei dir auch ja, genau. Ähnlich. Und hatten da wirklich ein paar Wochen lang keinen Termin gefunden, hier uns mal wieder gemütlich in die Küche zu setzen und über SEO zu plaudern. Genau. Aber jetzt
Jetzt starten wir durch mit Folge 7.
Folge 7 und direkt dem Special, weil wir haben gemerkt, dass wir ein bisschen unterschiedlich intensiv mit Browsererweiterungen umgehen. Also ich bin da so ein bisschen der Erweiterungs-Nerd, der da sehr viel installiert hat und die auch dann häufiger mal wieder deinstallieren muss, weil der Browser da einfach ein bisschen langsam wird.
Und genau, deswegen auch 30.
Genau, du gehst da so ein bisschen gezielter mit um und arbeitest sonst
sehr viel mit dem Screaming Frog halt.
Mit aber den Daten, genau. Und ich mache es teilweise ein bisschen halt, indem ich über die Seiten surfe. Was, glaube ich, so ein bisschen dran liegt, ich hatte bei Sistrix ja wirklich tausende Websites immer analysiert. Und da konntest du unmöglich irgendwie für die ganzen Seiten, also da ging es oft so irgendwie Gewinner des Jahres, Gewinner des Monats, Verlierer des Monats und so weiter. Da hat man wirklich extrem viele Seiten gesichtet und nach spannenden Fallstudien gesucht.
Und dann brauchst du beim Drüberfliegen halt Eckdaten.
Brauchst schnell irgendwie ein Feedback, ist das interessant, die Seite sich anzuschauen. Da habe ich mir dann mit der Zeit so ein großes Set an Erweiterungen zugelegt, um schnell so Sachen zu erkennen und bin da praktisch so zum menschlichen Crawler geworden, also so der Screaming Hans war dann da unterwegs. Und wie gesagt, das habe ich bis heute noch nicht so ganz abgelegt.
Hattest du davor denn, also vor der Sistrix-Zeit, warst du da auch so nerdy? Das weiß ich gar nicht. Also
das kam schon in der Sistrix-Zeit, dass ich habe dann, glaube ich, auch 2018 oder so mal so einen Artikel im Sistrix-Blog rausgebracht mit den besten Browser-Erweiterungen, die ich so nutze. Habe aber auch gemerkt, dass diese Liste inzwischen ganz schön veraltet ist. Also manche Sachen funktionieren so nicht mehr, wurden nicht weitergepflegt. Es gibt neue Anforderungen. Deswegen wird es dringend Zeit für ein Update, was wir heute hier machen. Wir versuchen ja heute mal unter 60 Minuten zu bleiben.
Das schaffen wir.
Haben 30 Erweiterungen, also 2 Minuten im Schnitt pro Erweiterung. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Legen wir direkt los.
Genau. Also wir haben das so ein bisschen in Gruppen unterteilt, um da so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Die erste Gruppe haben wir Basics genannt. Das sind, wie der Name schon sagt, Add-ons mit basalen Funktionen, die wahrscheinlich eher als letzte deinstalliert werden. Dann haben wir Shortcuts, die nicht unbedingt notwendigerweise selbst viele Informationen enthalten, sondern auf andere Informationsquellen verweisen. Dann haben wir eine kleinere Sektion mit Keywords und SERP-Analyse und eine Sektion namens technische Helferlein mit nützlichen kleinen Add-ons für technisches SEO und eine Gruppe sonstiger Erweiterungen mit Spezialfunktionen im Wesentlichen.
Genau, sonst nirgends reinpassen.
Vielleicht, ja.
Ja, legen wir los bei den Basics. Die erste Erweiterung, das erste Plugin, Synonym benutzen, wenn Google Mom das dann alles scannt. Das erste SEO-Meter in One-Click, das kennen wahrscheinlich die meisten SEOs inzwischen und viele haben es installiert. Man kriegt einfach mit einem Klick so alle SEO-interessanten Infos aus dem Quelltext zusammengefasst. Also irgendwie, wie ist der Titel, wie ist die Description, das sind da irgendwie Keywords hinterlegt, gibt es ein Canonical. Die ganzen Geschichten muss man sich dann nicht mühsam da irgendwie aus dem Quelltext raussuchen, sondern hat das so mit einem Klick übersichtlich. Ein Ding finde ich auch sehr schön für Screenshots, um kurz so zu zeigen, wie da praktisch die Seite eingestellt ist. Auch sehr praktisch für fehlende Sachen. Also wenn zum Beispiel die Description fehlt, wäre das sonst schwer, einen Screenshot vom Quelltext zu machen, wo etwas fehlt, von dem fehlenden Teil. Und da sieht man direkt, dass es praktisch nicht ausgefüllt. Mhm. Ich mag auch die weiteren Tabs dann. Also da sieht man noch sowas wie die H-Überschriften, welche das sind.
Nutze ich gern.
Ja.
Weil das super übersichtlich zusammengefasst ist, wie die Haarstruktur ist.
Genau, und auch Alttext von Bildern und wie viele Links, wie viele interne Links, Unique-Links, solche Geschichten nutze ich jeden Tag und mehrfach jeden Tag. Das ist die Erweiterung einer meiner absoluten Lieblinge.
Genau. die zweite, die wir vorstellen wollen, ist C-Robots. Mhm. Die gibt Informationen zur Indexierungssteuerung, ob eine Seite indexiert ist oder ob sie einen Index-Tag hat oder einen Follow-Tag, beziehungsweise No-Index oder No-Follow. Und dargestellt wird das Ganze in so einem kleinen quadratischen Icon, unterteilt in zwei Hälften. Auf der linken Hälfte ist Index oder No-Index, grün oder rot dargestellt, und auf der rechten Seite Follow oder No-Follow, grün oder rot. Und so kann man halt mit einem Blick sehen, wie die Bot-Anweisung an dieser Stelle ist. Also
wie so eine kleine Ampel praktisch, steht die auf grün oder rot. Und dann nochmal Credits an André Alpa, der die Entwicklung, die Erweiterung entwickelt hat, rausgebracht hat. Das war damals, glaube ich, noch zu seinen Zeiten, als er da Head of SEO bei Zalando war. Und ja, er wusste schon genau, warum er dieses Tool entwickelt hat, weil natürlich das extrem hilft, gerade wenn du über so große Seiten gehst, wie die Indexierungsstrategie ist. Wenn man einen Filter setzt, wird die Seite dann noch indexiert, die Kategorienseite oder nicht und so, das sieht man damit wunderbar. Ja. Okay, dann die Nummer 3 ist Redirect Path. Also nutze ich auch andauernd. Man sieht halt, wenn man eine Seite aufruft, ob man nochmal irgendwie weitergeleitet wird. Sieht halt direkt, war das eine 301, war das eine 302.
Das wird immer so ein kleines Flag angezeigt bei dem.
Genau. Und so Sachen, die man sonst oft eben gar nicht merken würde, dass man gerade per 302 weitergeleitet wurde, da kommt dann im Prinzip so eine kleine Warnlampe, Kontrollleuchte, irgendwie, Achtung, hier war jetzt gerade eine Weiterleitung. Kann draufklicken, sieht dann noch von wohin man weitergeleitet wurde und wie. Oft auch wirklich extrem hilfreich. Und man merkt einfach Weiterleitungen, die man vorher nicht gesehen hätte, oder auch wenn sie gewünscht sind, um sie zu überprüfen, also irgendwie beim Domain-Umzug oder was genau, auch immer. Ja. Es gibt also noch ein alternatives Tool dazu, Link Redirect Trace von den Link Research Tools, was finde ich optisch eigentlich hübscher ist. Ich mag es einfach nur nicht, weil das Ding fragt beim Installieren irgendwie, ob diese Erweiterung alle Daten auf allen Websites lesen und ändern darf. Das finde ich, klingt so erschreckend. Also das macht mir im Moment am Weg so ein bisschen Angst. So, das Ding darf alles lesen und ändern, was ich mache. Weil dann denkt man ja schon irgendwie, wie sicher sind da eigentlich die Daten, meine. Also auch wenn ich, keine Ahnung, ein Passwort irgendwo eingebe oder sonst was machen. Und das ist vielleicht so allgemein ein Problem, was wir mal besprechen müssen. Natürlich, diese Erweiterungen sind grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko. Also die machen Sachen man gibt ihr Erlaubnis. Ehrlich gesagt, ich bin da zu wenig auch technisch drin, um zu sagen, wenn die eine Erweiterung irgendwie danach fragt, also ob das wirklich nur möglich ist, wenn der Nutzer da die Erlaubnis erteilt, oder ob das einfach nur besonders ehrlich ist, dass die fragen und die anderen machen es einfach ohne zu fragen.
Ist das auch bei anderen Tools? Also
ja, aber diese Meldung, also die erschreckt mich wirklich jedes Mal immer wieder. Auf jeden Fall, jeder, der Erweiterungen nutzt, sollte sich ein bisschen bewusst sein, dass dass man das vielleicht mit einem Browser macht oder also man kann ja auch so mehrere Google-Profile haben da jeweils dann die Sachen installieren oder nicht installieren. Aber dass so die sicherheitsrelevanten Sachen, die man macht, dann vielleicht irgendwie entweder mit einem anderen Chrome-Browser oder mit einem Safari oder sonst was macht, dass man das ein bisschen getrennt hält, weil diese Erweiterung natürlich wirklich sehr gerne Daten sammeln und weiterleiten. Also diese ganzen Clickstream-Daten, die wir kennen aus den SEO-Tools, die kommen gerne auch von diesen Browser-Erweiterungen. Halt dann eher so die Sachen, die Nicht-SEOs da nutzen, die irgendwie eine breite Nutzerschaft haben, wie irgendwie Screenshots machen oder so. und die Dinger gucken dann halt, wie man so rumsurft und was man bei Google gesucht hat und sammeln die ganzen Daten. Und da muss man sich schon bewusst sein, dass man sich da vielleicht zum Datenlieferant macht, wenn man diese ganzen kostenlosen Erweiterungen nutzt. Wie gesagt, Link Redirect Trace, da die Alternative fragt ganz offen und ehrlich danach. Aber das ist auch genau das, was mich dann da gerade abschreckt. Ich weiß nicht, ob Redirect Pass es nicht eigentlich auch macht.
Habe ich jetzt nicht geguckt, aber ist ja nicht ganz.
Nein, also es kommt zumindest nicht diese Sicherheitsabfrage. Die Frage ist, ob sie es nicht irgendwie trotzdem machen können und dürfen. Genau, das so noch als Warnhinweis.
Die nächste ist eine No-Follow-Highlighting-Erweiterung namens FedRel, die du benutzt. Ich benutze noch immer das gute alte No-Follow.
Genau, das No-Follow hatte ich vorher auch genutzt. Und jetzt dieses FedRel hat einfach meiner Meinung nach den Vorteil, es gibt ja inzwischen verschiedene Arten, wie man Links entwerten können, dass sie keinen PageRank mehr weiter vererben. Und zwar, dass man die Zeichen als Sponsor hat, User-Generated Content oder No-Follow. Und dieses FedRel kann alle drei und stellt die nochmal unterschiedlich dar. Da war ich halt mit meinem No-Follow, meiner alten No-Follow-Erweiterung nicht mehr zufrieden.
Ja, ich glaube, ich muss das auch mal switchen.
Ja, also wer vielleicht auch damals diese Sistrix-Präsentation da von mir gesehen hat, da war No-Follow noch genannt, da gibt es definitiv was Besseres inzwischen.
Genau. Die nächste, die ich sehr gerne nutze, ist der Right Structured Data Helper. Ja. Der einem super übersichtlich Informationen gibt über die Structured Data, welche da zur Anwendung kommen, ob es Warnings gibt, ob es Fehler gibt, sieht man halt mit einem Klick. Ja. Das ist super nützlich.
Super wichtig, also strukturierte Daten finde ich, sind natürlich ein Riesenthema die letzten Jahre geworden und wenn man diesen strukturierten Datenüberprüfungstool von Google nutzt, ich finde das lädt auch immer so ewig lange. Deswegen macht man es allein schon nicht so häufig, wie man es vielleicht machen sollte. Ich habe das lange nicht genutzt, war ein Tipp von dir. Ja, wirklich. Hat es direkt in meine Top 5 da geschafft.
Richtig so.
Und dann haben wir als Nummer 6 hier noch den One-Click Extensions Manager. Das ist jetzt kein Tool, was irgendwie direkt für SEO gemacht ist, nur wenn du viele Erweiterungen nutzt. Zum Beispiel 30 Stück, dann wird nach oben natürlich dein Browser-Toolbar irgendwann sehr, 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 sehr voll und dein Eingabefenster immer kleiner. Mit so einem One-Click-Extensions-Manager kann man, ja, das ist praktisch wie so ein Ordner, da kann man die alle reinschieben und wenn man draufklickt, sind die aufgelistet und man kann die dann auch festpinnen, da kann man direkt mit einem Klick sagen, zeigt das praktisch auf der ersten Ebene an oder nimm das praktisch in die zweite Ebene, in den Ordner rein, für alle Erweiterungen, die man nicht so häufig nutzt. Das ist bei mir auch manchmal temporär, dann hat man gerade irgendwie bei einer Website mit einer Sache sehr viel zu tun und nutzt dann vielleicht eine Erweiterung dafür und nach ein paar Wochen irgendwie hat sich das Thema, wird dann bearbeitet und man braucht es nicht mehr so und dann geht es vielleicht zurück in die zweite Reihe.
So ganz rauslösen kann man es natürlich auch, ne?
Man kann natürlich einfach in den Einstellungen bei Chrome sagen, ganz entfernen und dann ist es auch verschwunden. Was man hin und wieder auch wirklich machen sollte, weil klar. Wirklich das
Bedarf der Pflege.
Genau. Ganze und
Browser-Erweiterungsgeschichte.
Die Browser-Erweiterung wirklich manchmal auch den Browser wirklich langsamer machen und gerade wenn sie viel so parallel dann da irgendwie Sachen nachladen. Ja, man sollte halt wirklich immer nur so viel wie nötig dann auch aktiviert haben.
Ja.
Wie gesagt, weil die Dinger natürlich auch gewisse Sicherheitsrisiken sind und da sollte man schon aufpassen und auch mal aufräumen und ausmüllen, was man als SEO ständig mit seinen Tools und indexierten Seiten und sonst was machen müsste. Also auch hier Erweiterungshygiene.
Genau. Dann wären wir mit den Basics eigentlich durch, ne?
Ja.
Genau. Dann würden wir jetzt zu den Shortcuts kommen. Und das erste, was wir dann nennen wollen, ist SEO-Dashboard von technicalseo.de. Das ist im Prinzip eine Sammlung von Links zu Übersichten in der Search-Konsole, in anderen Tools wie Sistrix.
Matrix. Ja.
Genau.
Alles Mögliche. Kann man auch einstellen, welche angeboten werden. Genau. Also man kann sagen, die und die SEO-Tools nutze ich, deswegen zeige ich auch nur diese Shortcuts an. Und dann ist das praktisch die Shortcut-Erweiterung überhaupt. Genau. Die Mutter aller Shortcut-Erweiterung.
Auf jeden Fall ist das super nützlich, weil du halt dann nicht umständlich in die Tools reingehen musst, sondern halt die Links direkt verfügbar hast dahin. Es gibt einen kleinen Reiter auch im SEO-Meter in One-Click zu Tools.
Mhm.
Da gibt es auch so Shortcuts, aber bei weitem nicht so übersichtlich und so mächtig wie dieses Tool.
Wofür ich das wirklich super gerne nutze, ist, manchmal hat man den Fall, dass man die gecachte Version bei Google gerade die nur Textversion also gar nicht anklicken kann, weil irgendwie ein Layer sich auf der Seite da drüber legt. Also du rufst das praktisch bei Google auf.
Ja, ja.
Oben steht dann normalerweise im Header dann die Info, wann Google das gecallt hat und willst du nur die Textversion sehen. Und das siehst du gar nicht, weil sich irgendwie der Header der Website dann doch wieder irgendwie da drüber legt.
Ich manipuliere dann die URL, da kommt dann so ein Ampersand und Strich gleich 1.
Ja.
Genau.
Und ich nutze da gerne den Shortcut, habe dann die URL direkt auf die Textversion, kann man aufrufen, was ja irgendwie dann auch so eine kryptische URL ist. Da auch die Credits und Gruß hier an André Goldmann, Head of Technical SEO, der die Erweiterung geschaffen hat und weiterpflegt. Und ja, danke, glaube ich, von der ganzen SEO-Community für die Erweiterung.
Ja, wobei, also Kaloin, also das hätten wir eigentlich auch in die Basics mit reinnehmen können, finde ich.
Ja, es passt halt.
Es ist ein Shortcut, ja, aber das
wie gesagt, ist die Mutter aller Shortcuts, deswegen passt es auch in die Kategorie, aber sollte da dann auch als erstes genannt werden. Okay, dann haben wir Nummer 8, SimilarWeb. Da kriegt man praktisch direkt die ganzen Daten, die dann die Erweiterung gesammelt haben, präsentiert. Ihr kennt SimilarWeb, also sind natürlich immer mit Vorsicht ein bisschen zu genießen, die Daten, weil das nicht super saubere Panels sind, aber letztendlich sind es die einzigen Daten, die man so kriegt, wie viel Traffic hat denn eine Website, wie viele PIs pro Visit werden dort gemacht, wie viel Prozent organischen Traffic hat eine Website. Solche spannenden Kennzahlen kriegt man da halt über SimilarWeb und helfen natürlich so bei Wettbewerbsanalysen, um das ein bisschen einzuschätzen. Und man kann natürlich direkt auf die Seite gehen, aber so hat man es praktisch mit einem Klick, dass man zu der Website, die man gerade besucht, die passenden
Shortcut.
Genau, ja. Daten kriegt. Und das einfach so ein bisschen präsenter hat und nicht da jedes Mal wieder
umständlich da zu SimilarWeb gehen muss, sondern man hat es halt auf einen Klick. Das gleiche mit der Wayback Machine, das wäre unser nächster Erweiterungsvorschlag.
Die hatte, glaube ich, gerade Geburtstag, 20, 25 Jahre oder sowas.
Ja, ist an mir vorübergegangen. Ist auf jeden Fall super nützlich.
Wir alle lieben, glaube ich, das Ding.
Klar. Mit der Erweiterung kann man auf einen Klick halt sich die letzte Version, die gespeichert worden ist, angucken, die erste Version von einer Seite, die gespeichert worden ist. Man kriegt auch einen Link zu Alexa.com, um da noch weitere Daten sich anzugucken, und man kann auch die Seite, die man gerade aufgerufen hat, submitten. Also es ist einfach sehr handlich.
Ja, wenn man so in der Vergangenheit der Website stöbern möchte, um zu
wissen, oder einfach der Website schon mal einfach Vergleiche anstellen.
Ja, also natürlich mit dem Ziel, Vergleiche anzustellen, um zu wissen, was wurde da geändert und praktisch SEO-Forensik irgendwie im Nachhinein Ja, so ist es doch. Im Nachhinein versucht irgendwie zu analysieren, warum da zum Beispiel irgendwie die Rankings sich deutlich verbessert, verschlechtert haben. Mhm. Und da so ein bisschen halt die Geschichte der Website einfach nachvollziehbar ist.
Wo kommt SEO-Forensik her? Wie ist der Term irgendwo gecoint oder hast du den jetzt gerade aus dem Ärmel geschüttelt?
Nein, das wurde bestimmt schon häufig irgendwo gesagt.
Okay, gut. Ist mir noch nicht untergekommen. Klingt gut. Das nächste nutzt du?
Genau, nicht? Aber auch nicht sehr viel. Aber es ist halt ein typisches Shortcut-Tool. Robots versus Humans. Mhm. Worum es da hauptsächlich geht hier bei der Nummer 10, Robots versus Humans, ist, dass man praktisch mit einem Klick die Robots.txt aufrufen kann. Und als kleiner Gag, man kann auch bei Webseiten eine Humans.txt hinterlegen. Und da schreibt man normalerweise halt die Credits für die Entwickler der Website rein, also für das Team, was die Website irgendwie, was hinter der Website steht, was natürlich deutlich weniger gemacht wird. Aber da kann man praktisch direkt mit einem Klick auch sehen, ob es hinterlegt worden ist. Finde ich eine nette Initiative, aber manchmal ist es natürlich schon praktisch, mit einem Klick die Robots.txt zu sehen, aber umgekehrt, das ist ein Ding, was natürlich auch sehr, sehr schnell oben einfach in die Browserzeile einzugeben ist. Ja. Und da muss ich auch sagen, was ich da auch sehr, sehr mag, da muss man noch seltener reinschauen, ist den Alert von Wright. Wenn sich die Robots.txt ändert, kriegst du eine E-Mail, die Robots.txt hat sich geändert. Da kriege ich ehrlich gesagt oft schneller die Info, wenn unsere Entwickler da was geändert haben. Bevor die mir Bescheid geben, hat mir eigentlich schon Wright eine Nachricht geschickt. Mhm. Und ich weiß, das Ticket haben sie jetzt gerade bearbeitet da.
Wobei das wahrscheinlich bei einer Site wie Chefkoch eher der Fall ist, also groß und.
Ja, da passt jetzt ehrlich gesagt nicht so häufig, dass wir da die Robots.txt ändern.
Klang jetzt so.
Nee, es waren halt in den letzten Monaten ein paar Tickets dabei, aber wie gesagt, das passiert eher selten. Nur weil ich da mehrere Projekte bei Wright laufen habe, also für Chefkoch, also die wichtigsten Hauptverzeichnisse und so weiter als einzelne Projekte angelegt. Plus die benutzen natürlich alle die gleiche Robots.txt. Dann bekomme ich halt nicht nur eine E-Mail, sondern irgendwie sechs, so als so tick, 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 tick hintereinander und das klingelt fast wie so eine Glocke dann. Und da weiß ich, okay. Aber so möchte ich es auch. Also das kann man dann auch nicht verpassen. Dann.
Die Nummer 11 nutzt du auch.
Genau, die 11 Build Wrist, das kennt wahrscheinlich auch die meisten Leute die Seite, dass man dort so ein Technik-Lookup machen kann, also was für Techniken werden auf einer Seite eingesetzt, was für ein CMS, was für Frameworks, was für Analytics-Geschichten. Sehr spannend, man sieht auch, wie stark Technologien verbreitet sind, kann gucken halt, wie häufig ein CMS überhaupt vorkommt, wie häufig irgendwie andere Sachen, soweit das natürlich im Quelltext erkennbar ist. Es sind ja oft so Signaturen dann von Technologien im Quelltext drin. Und das entdeckt Buildwrist und da kann ich praktisch auch mit einem Klick mir direkt anzeigen lassen, die Website, auf der ich gerade surfe. Ist ja schon mal toll zu wissen, irgendwie, was ist das für ein Jobsystem oder was ist das für ein CMS. Sich da direkt schlau zu machen. Es gibt noch so eine Alternative, Webalizer. Es müssen Geschmackssache machen, beide im Prinzip Ähnliches. Und wer will, kann sich auch beide installieren.
Die nächste wäre Google Lighthouse. Genau. Das hat wahrscheinlich auch jeder installiert, die Nummer 12. Das ist einfach ein Shortcut zum Lighthouse Report.
Ja.
So ein kleiner Leuchtturm, der da als Icon in der Add-on-Leiste ist, erspart einem das umständliche Hingehen zum und URL eingeben im Lighthouse-Report.
Genau.
Genau.
Also spart so gesehen dann eigentlich auch ein bisschen mehr als einen Klick, weil du musst da irgendwie auch noch die URL kopieren und so.
Ja.
Auch absolut sinnvoll. Dann die Nummer 13, SEO Search Simulator bei Nightwatch. Was macht das Ding? Damit kann ich im Prinzip Google insoweit manipulieren, zu sagen, zeigt mir die Suchergebnisse für ein anderes Land, für eine andere Sprache an. Das war früher sehr einfach, dass man dann irgendwie einfach auf ein anderes Land ging, aber das inzwischen rät Google ja da den Standort und es ist gar nicht mehr so einfach, jetzt irgendwie die amerikanischen Suchergebnisse oder die französischen zu kriegen oder die schwedischen. Und da kann ich das halt einstellen, dass man dann einfach mit einem Klick sagen kann, gehe jetzt in die USA. Mache ich zum Beispiel ganz gern, weil es so ein bisschen oft so ein Blick in die Zukunft ist, also neue Funktionen, SERP-Layouts testet Google ja durchaus manchmal gern erstmal in den USA. Das kann man sich dann direkt dort anzeigen lassen.
Ja, wobei du die Location ja auch in den Entwicklertools in Chrome einstellen kannst,
ja,
über Sensors.
Das stimmt.
Da kannst du die Location eingeben und zwar Längen- und Breitengrade genau mit Zeitzone. Ja. Also das geht auch. Da habe ich so einige Voreinstellungen. Aber trotzdem ist das natürlich, also das ist umständlicher als der Weg über.
Ich nutze es halt relativ wenig, aber wenn, ist es natürlich dann wichtig. Und das wäre bei mir zum Beispiel, dass in der Search, also in den Entwicklertools immer wieder gucken müsste, wo war das nochmal, und die ändern sich ja auch und werden immer mächtiger und je mächtiger werden, desto unübersichtlicher werden sie ja. Genauso es gibt auch so ein paar Online-Tools, die das können. Also es gibt zum Beispiel die Valentin-App und andere, wo man sich natürlich dann einfach einen Bookmark setzen könnte. Da geht's dann meist auch noch genauer, da kann man auch eben die Stadt dann noch angeben. Aber also zum einen brauche ich persönlich, ist jetzt wieder nicht stadtgenau. Also ich habe es dann lieber einfach auf Länderebene, weil ich da irgendwie keine Local-Sachen habe. Und dann ist es noch schneller, halt einfach auf die Erweiterung zu klicken.
Ja,
da ist dann auch das Profil, das letzte eingestellt hinterlegt. Wie gesagt, in meisten Fällen ist es bei mir irgendwie Schweden oder USA. Genau, und dann haben wir Nummer 14, den Responsive Viewer. Das ist eine Erweiterung, die mit einem Klick die Seite auf verschiedenen Devices anzeigt. Also wie sieht das irgendwie auf dem iPhone 10 aus, auf dem iPhone 6? Das kann man einstellen, was für Geräte, irgendwie auf dem Galaxy. Das passiert direkt nebeneinander, also so je nach Bildschirmgröße, aber so drei Mobile Devices kriegt man da so locker nebeneinander. Kriegt auch schon mal einen ganz guten Eindruck halt, wie groß ist so der erste Viewport auf den verschiedenen Geräten, was ist für den Nutzer dann noch sichtbar, was nicht. Und was cool ist, man kann es so einstellen, dass wenn man dort auf dem Bildschirm rum crawlt und irgendwas klickt, dass dann halt auch alle Bildschirme parallel sich mitbewegen.
Ja, das ist praktisch.
Ja. Und ja, man sollte sich ja ohnehin viel, viel, viel mehr noch dazu zwingen, irgendwie sich Seiten mobile anzuschauen. Das ist halt immer so schön, irgendwie auf dem großen Bildschirm, den man vom Desktop hat. Da hat man auch seine komfortable Tastatur und Maus und alles angeschlossen. Das ist natürlich, kann Screenshots machen, da direkt irgendwie mit seinen Office-Tools arbeiten. Alles so in einem. Deswegen ja, macht es, glaube ich, viele, dass sie gar nicht so viel auf dem Handy schauen. Aber so hat man praktisch den Handyblick, wobei auch nicht ganz 100%, weil.
Ich wollte gerade einwenden, weil du hast die Haptik nicht und du tippst da meistens nicht mit den Fingern rum, es sei denn, man hat so ein Device, wie du das jetzt gerade hast. Es ist schon was anderes, ob du haptisch wirklich ein Handy in der Hand hast oder ob du das am getoggelt machst, also praktisch, ob du ein Handy simulierst
an deinem Desktop. Und diese Tools erzählen nicht ganz die Wahrheit, insofern, dass du ja nicht wirklich einen ganzen Bildschirm zur Verfügung hast auf dem Handy. Oben hast du ja meist dann noch irgendwie so eine Leiste mit Batterielaufzeit und WLAN, Empfangssignal und was weiß ich was. Also der tatsächlich zur Verfügung stehende Bildschirm ist meist halt noch kleiner. Und das kann manchmal kriegsentscheidend sein. Das ist genau das Element, das erste Element, was nicht Werbung ist, ist das überhaupt sichtbar oder nicht?
Also das ist auch, was ich bei der Beratung häufig sage. Also wenn das jetzt nicht irgendwie eine Desktop-relevante Geschichte ist, die ich da behandle. Aber ich sage wirklich, nimm das Handy in die Hand und vollzieh es nach. Wirklich auf dem haptischen Gerät, weil es halt wirklich ein kriegsentscheidender Unterschied sein kann.
Ich mache halt immer dann auch sehr viele Screenshots. Und Gefühlt ist das dann immer noch ein bisschen umständlicher, vom Handy den Screenshot dann irgendwie auf den Desktop zu schicken. Ich meine, ja, auch das geht relativ schnell inzwischen. Es ist halt nur noch schöner, wenn man eigentlich auf dem Desktop die Screenshots auch direkt machen kann, weil dann hast du die Dateien direkt auf dem Gerät, wo du sie normalerweise dann weiterverarbeitest und dann nicht irgendwie rüberschicken musst.
Was man vielleicht noch ergänzen könnte, wäre, dass man in den Entwicklertools, also in den Chrome-Entwicklertools, ja auch Devices-Ansichten produzieren kann.
Also das ist natürlich so ein Tausendsasser, die Entwicklertools. Da geht's auch, und die haben dann ja auch noch die coole Funktion, dass du die Ladegeschwindigkeit einstellen kannst. Ne? Also ob du irgendwie langsames, mittleres oder schnelles Device da oder nicht Device, sondern Datenverbindung, Funkverbindung, Netz.
Und das kannst du halt kombinieren. Und das ist
Und sonstige Werte. Aber wie gesagt, gerade weil es so mächtig ist, ist es manchmal auch ein bisschen unübersichtlich, dann dahin zu kommen. Wobei,
es ist umständlicher.
Ja,
ne? Also es mag genauer sein, aber es ist auch umständlicher.
Das ist eine Geschmackssache.
Genau. Die nächste Sektion wäre die kleine Sektion Keywords und SERP-Analyse. Da haben wir den Keyword-Surfer.
Mit der Nummer 15.
Mit der Nummer 15. Der gibt dir die Daten an zu den Suffolumina, zum CPC. Der gibt Keyword-Vorschläge.
Genau, und der verändert praktisch die Suchergebnisseite bei Google recht massiv, weil er praktisch ja so zusätzliche Infos einblendet.
An jeden Treffer
drangehängt. War halt in den letzten Wochen relativ populär, weil Google ja verstärkt die Titel geändert hat. Nennt es ja Title Link, ist ein neuer Ausdruck von Google, ein neuer Begriff, dass sie es Title Link nennen. Und also früher war das ja meist der Document Title und Google hat dann in letzter Zeit das häufig mal irgendwie versucht, irgendwie selbstständig anders zu machen. Und Elemente dazugenommen, weggelassen, verändert.
Und das zeigt einem der Keyword-Surfer eben auch an.
Genau, ob das Original verändert worden ist. Und dafür haben es viele genutzt. Ich habe es mal kurz ausprobiert. Ich persönlich bin kein großer Fan von Erweiterungen, die mir die Suchergebnisseite manipulieren, weil auch die ich häufig screenshotte und dann müsste ich das wieder deaktivieren und das ist mir alles zu umständlich.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber das Thema hatten wir schon mal. Ja. Dann installiert ihr doch endlich Canary. Weil ich hab Google Canary halt immer mitlaufen als sauberen Browser, wo ich halt diesen ganzen Erweiterungskrams nicht
oder mit mehreren Google-Profilen geht natürlich auch.
Oder mit mehreren Google-Profilen. Ja. Aber so schlage ich halt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Ich kriege eine relativ saubere SERP, ohne die ganzen Veränderungen. Ja,
diese Titelveränderung fand ich jetzt nicht so spannend. Also ich finde, das wurde irgendwie heißer gekocht, als es war. Google hat es dann ja auch wieder ein bisschen zurückgeschraubt, also gesagt, dass inzwischen, ich weiß nicht, 80-90% eben nicht verändert werden. Und das finde ich dann fast hilfreicher, zum Beispiel bei Sistrix zu schauen, was hat sich da geändert an Titles.
Also das kriegst du doch in der SERP direkt angezeigt. Also du kriegst den Originaltitel angezeigt und kriegst den Titel.
Ja, aber anstatt so einzeln mir Keyword für Keyword zusammenzusuchen, finde ich dann schöner so eine Übersicht.
Es kommt auf die Fragestellung
an.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass durchaus der eine oder andere Titel geändert worden ist mit einem Effekt auf die CTR. Und da ist sowas nützlich.
Völlig in Ordnung. Bei mir persönlich, für meine Anwendung war es jetzt nicht wichtig.
Ja.
Genau.
Und du magst kein zerschossenes SERP-Layout. Apropos zerschossenes SERP-Layout, das zweite aus der Keyword-Sektion, die zweite Erweiterung wäre People Also Search For, dass die Phrasen extrahiert, die Google für gewöhnlich unterhalb der Treffer anzeigt, wenn man wieder zur SERP zurückkehrt.
Genau, also diese ich nenne es mal Shortlink-Box. Mhm. Also man klickt auf einen organischen Treffer bei Google, geht auf eine Seite, aus irgendeinem Grund gefällt einem die nicht, weil da zum Beispiel zur Werbung ist, man macht einen Shortclick, kommt zurück zu Google, Google kriegt Panik und macht diese Box auf und sagt, schlägt weitere Suchbegriffe vor, so sag doch mal ein bisschen genau, was du willst, dann können wir vielleicht auch bessere Treffer finden. Also ich finde es ja überhaupt total faszinierend, dass es die Box überhaupt gibt. Mhm. Also das ist ja so ein Zeichen, Google trackt das, dass jemand einen Shortclick macht, Browser back zu Google zurückkommt. Dieses Event wird getrackt von Google. Ja. Google reagiert drauf, weil die sagen, das war eigentlich nicht gut, dass der gerade wohin geschickt worden ist, wo er nicht halt zufrieden war, bietet Alternativen an. Also allein deswegen fand ich das immer super spannend, diese Infos, die da stehen.
Die Box an sich,
genau.
Ist interessant. Okay, aber wenn es denn mal funktioniert, leider funktioniert es derzeit nur rudimentär oder manchmal auch gar nicht.
Was vielleicht daran liegt, dass Google das SERP-Layout wieder geändert hat, also gerade auch mit den eingerückten Suchtreffern und sowas.
Kann gut sein, dass es daran liegt. Zerschießt drin. Aber, wenn es funktioniert, halt auch die SERP.
Ich habe es eine Zeit lang, wie gesagt, als das Thema ganz neu war, sehr intensiv genutzt, weil ich viel darüber lernen musste, wollte auch wie, also was sind das eigentlich für Begriffe, die Google dort anzeigt, woher kommen die und was bedeuten die? Also meiner Meinung nach hat das viel damit zu tun, wie Leute sonst auf die Domain gekommen sind, mit welchen anderen Suchbegriffen oder vielleicht auf die Seite.
Ich meine, Domain oder Seite?
Schwer zu sagen, weil es manchmal natürlich die Startseite ist, könnte ich jetzt ganz genau nicht beantworten. Also was mir zum Beispiel aufgefallen war, da hatte ich irgendwie nach SEO Bonn gesucht, also was ja so an SEO-Agenturen oben auftaucht. Ja. Und da war der Spezialfall, dass es eine Agentur gibt, frag mich jetzt bitte nicht welche, die hatten irgendwie so ein Weinverkostungsraum gekauft, gegründet, installiert, keine Ahnung was. Betreiben das vielleicht irgendwie hobbymäßig oder so. Also das konnte man mieten, so für Business-Treffen, dass du da so eine Weinverkostung machst. Okay. Und ich habe gesucht, SEO Bonn, ging drauf, mach einen Shortclick und dann wird vorgeschlagen, willst du vielleicht nach Weinverkostung Bonn suchen? was ja thematisch was komplett anderes ist, aber natürlich schon irgendwie zu dieser Seite passte.
Ja.
Also es war halt ein Spezialfall.
War das auf derselben Seite erwähnt oder würdest du da sagen, das ist ein Indikator dafür, dass es eben domainweite Vorschläge sind?
Ich weiß es nicht mal genau, wo das da auf der Website stand. Dachte nur, okay, das hat schon sehr stark was mit der Seite zu tun und jetzt nicht allgemein was Leute, die das suchen, sonst noch suchen. Das wirkte schon sehr auf die Seite bezogen. Aber auf jeden Fall sehr spannende Daten und kann ich verstehen, irgendwie, dass da auch häufiger drauf zu gucken, weil es halt auch spannende Keyword-Ideen einem liefert. Ne?
Ja. Aber wie gesagt, also jetzt zur Zeit, zumindest bei mir, funktioniert es jetzt nicht mehr richtig.
Das ist auch wichtig, natürlich, dass so Sachen immer gut weitergepflegt werden.
Ja.
Und auf Google SERP, Layout-Änderungen, da muss häufig dann was angepasst werden.
So, jetzt kommen wir zu deinen technischen Helferlein.
Genau, und das ist nochmal eine spannende Gruppe. So technische Helferlein, das sind gerade auch Sachen, die viel auch so unsichtbare Sachen sichtbar machen. Und da geht es direkt los ja mit Nummer 17, HTTP User Agent Switcher. Was macht das Ding? Damit kann man im Prinzip einen anderen User Agent auswählen. Also, dass man sagt, ich bin jetzt hier nicht irgendwie mein Chrome-Browser unterwegs, sondern ich bin der Googlebot oder Googlebot Mobile, der Bingbot, was es so alles gibt. Also, das Ding hat da locker 20 verschiedene User zur Auswahl und man könnte auch eigene definieren. Also man könnte auch sagen, ich bin der Systrix-Caller oder der White-Caller. Und häufig ist halt so, dass Seiten irgendwie eine Browser-Weiche haben. Also dass je nach User-Agent ja im Prinzip gecloaked wird. Also dass irgendwie der eine User-Agent vielleicht gar nicht auf die Seite drauf darf oder andere Infos kriegt und das würde man sonst halt kaum feststellen können. Und gerade wenn irgendwie so Unstimmigkeiten sind, was irgendwie das die Crawling-Ergebnisse sind, also dass da irgendwie komische Daten in der Search-Console sind. Ich hatte das noch vor kurzem, da hat dann der Systrix und der White-Caller haben wirklich unterschiedliche Sachen gemeldet und man konnte sich das nicht wirklich erklären. Da ist so der erste Ansatz eigentlich zu sagen, lass mich mal hier als Googlebot auf die Seite gehen und gucken, was dann kommt. Ne?
Du machst das über die Erweiterung. Ich mache sowas über Screaming Frog eigentlich. Also, weil ich da halt auch noch mehr Kennzahlen habe.
Ja.
Also Eckdaten.
Aber kann man beim Screaming Frog den User Agent ändern?
Ja, den kann man customizable einstellen.
Okay, die habe ich da noch gar nicht genutzt, die Funktion. Also bei manchen SEO-Tools sind Online-Tools geht das teilweise. Also dass du es irgendwie frei eingibst oder zumindest den Googlebot zur Auswahl hast. Mhm. Aber mir reicht das oft halt auch für eine Seite, um überhaupt zu wissen, also für eine URL gibt es da eine Weiche und keine Ahnung, verifiziere das vielleicht noch bei 2, 3 anderen URLs, aber ich muss das jetzt nicht fürs ganze Projekt wissen. So einfach, dass man zeigen kann, hier guck mal, da ist wirklich eine Browserweiche, die aktiv wird. Ne?
Hast du es denn rausgekriegt?
Ja, dafür brauchte ich allerdings auch noch die nächste Erweiterung, die wir in der Liste haben, die Nummer 18, das One-Click VPN. Praktisch ein Proxy, dass man eine andere IP-Adresse hat, die im anderen Land zugeordnet ist. Das war das Entscheidende in dem Fall, dass man nicht nur den User-Agent gewechselt hat, sondern dass man auch noch eine amerikanische IP-Adresse hat. Weil der Googlebot ist ja normalerweise mit einer amerikanischen IP-Adresse unterwegs. Und die Browserweiche wurde praktisch erst aktiv, wenn beides war. Googlebot plus
okay.
US Adresse ist so ein bisschen wie VW mit seinen Abgaswerten da auf dem Teststand. Also da wurden die auch immer cleverer, dass sie sagten, also es muss nicht nur irgendwie Tempo 30 sein, sondern es dürfen auch irgendwie eine Viertelstunde keine Lenkbewegungen stattgefunden haben oder sowas. Und dann schalte auf den Modus. Das war halt in dem Fall auch so. Wie gesagt, das ist nichts, was ich häufig brauche. Das sind auch so eher Sachen, die ich dann standardmäßig deaktiviert habe, aber noch in der Liste, um sie schnell wieder griffbereit zu haben. Wenn halt komische Crawling-Ergebnisse kommen, die man sich nicht erklären kann, ist das oft eine gute Antwort, zu gucken, findet da in irgendeiner Form Cloaking statt und dann halt mal sich das mit anderen, also auch mit den ganzen Wie sieht das zum Beispiel im Dachraum aus? Wie sieht das die Seite in der Schweiz aus oder Österreich? Und da wird mehr geklokt, als man glaubt. Das ist meist so gut gemeint, dass man sagt, irgendwie, wenn da jetzt ein Schweizer auf die DE-Seite kommt, dann soll der doch die Schweizer Inhalte sehen. Aber also Browserweichen sind aus SEO-Sicht eigentlich nie eine gute Idee. Das macht
einfach, die Sache kompliziert.
Du verletzt damit die Eindeutigkeit. Also URLs und Inhalte sind dann nicht mehr eindeutig. Ich habe da früher übrigens immer dieses Just Proxy VPN genutzt. Das Ding kann eigentlich so ein bisschen mehr und mehr Länder, aber ist halt kostenpflichtig. Und dafür, dass ich es so selten brauche, brauche ich da jetzt nicht irgendwie so ein Abo, wo ich jeden Monat ein paar Euro zahle. Und das One-Click VPN hat, glaube ich, nur 4, 5 Länder zur Auswahl, aber eben die USA ist dabei und das ist für mich so fast das Wichtigste, dass ich den Googlebot da richtig simulieren kann. Okay. Aber wer da ein bisschen mehr will, kann JustProxy VPN sich anschauen. Beide Tools sind jetzt nicht geeignet, um irgendwie zum Beispiel Netflix-Inhalte aus den USA zu schauen. Also so schnell sind diese VPNs da nicht, um dann da irgendwie 25 Mbit die Sekunde zu saugen. Aber wenn du da irgendwie von einer Handvoll normaler HTML-Seiten aufrufen willst, da reichen die halt 15. völlig aus.
Okay. Direkt Nummer 19.
Genau.
Okay, das ist der Hrf Lang Tag Checker. Auch ein super handliches, nützliches Tool, um das Hrf Lang Setup bei internationalen Projekten zu checken. Das kriegt man mit einem Klick in der Übersicht, ob da alles so ist, wie es sein sollte,
die ganzen Handshakes praktisch.
Genau, die Handshakes werden dann mit einem Yes oder mit einem No als korrekt oder inkorrekt dargestellt und das kriegt man halt auf einen Klick.
Also für die noch nicht internationales SEO gemacht haben, man kann ja sagen, praktisch, es gibt von dieser URL noch eine Version für ein anderes Land, eine andere Sprache hat damit auch keinen Duplicate Content und Google weiß so im Prinzip, wenn jemand jetzt im anderen Land, in einer anderen Sprache googelt, dann und das ja eigentlich der Treffer wäre, diese URL könnte, gibt es da noch eine Alternative, die sie anzeigen können, halt für das andere Land und die andere Sprache. Damit das Ganze funktioniert, müssen die alle aufeinander zeigen und man hat oft ja dann eben nicht nur 2 Länder oder Sprachen, sondern vielleicht ein Dutzend. Und müsste jetzt im Prinzip alle, das ganze Dutzend
immer händisch zu Fuß
händisch prüfen, zeigen die alle gegenseitig aufeinander, richtig. Genau. Was halt, ja, händisch irgendwie wirklich kaum noch machbar ist. Und so kann man halt direkt mit einem Klick sich das anzeigen lassen. Können natürlich grundsätzlich auch die ganzen On-Page-Crawler, aber da hat man es auch oft den Fall, dass bei vielen Seiten gar nicht alle URLs dieser hreflangen Text haben, weil manchmal dann halt nur, sind ja auch immer viele Ressourcen, das alles zu übersetzen, dann vielleicht erstmal nur die wichtigsten 100 Seiten übersetzt worden sind oder nur da, wo Preise stehen oder was weiß ich was.
Und da wundert man sich manchmal auch, warum funktioniert das genau nicht an der Stelle.
Und da kann man gucken, gibt es überhaupt einen hreflangen Tag und genau, wenn, ist da richtig gesetzt. Ja. Okay, dann ein bisschen ähnlich, es ist Nummer 20, Inspect Canonical. Da kann man halt schauen, gibt es einen Canonical Tag für die Seite? Aber ein Canonical URL. Und referenziert sich die Seite auf sich selbst oder auf eine andere URL. Das möchte man oft ja auch wissen.
Ob das wird mit einem kleinen C sehr fasslich in der Leiste, in dem Icon dargestellt. Ja. Ein grünes C für einen korrekten Canonical. Ein rotes, ne? Oder ist das ausgegraut? Ich kann das nicht richtig erkennen.
Ich weiß es nicht auswendig, aber gerade wenn man halt
also ein nicht grünes
die Canonical-Struktur einer Domain neu aufsetzt, ändert, überprüft, dann schaut man halt mal wieder sehr häufig auf so ein Ding drauf. Ja. Wenn es einmal sauber steht, reichen vielleicht dann auch einfach die normalen Crawling Reports, um da die Änderung zu sehen. Genau, dann haben wir Nummer 21, View Rendered Source. Das ist ein Ding, was ich relativ neu benutze. Aber spannend finde, da sieht man im Prinzip mit einem Klick den Quelltext und wie der Quelltext aussieht, nachdem die Seite gerendert wurde, also nachdem JavaScript durchgeführt wurde, wodurch ja neue Elemente eingefügt werden können, Elemente ersetzt werden können, Quelltext irgendwie wieder rausgenommen wird. Also da kann ja noch praktisch durch JavaScript massiv manipuliert werden, der Quelltext.
Also das Erste, was man sieht in dem Fenster ist...
Genau, die linke Seite siehst du den Originalquelltext und auf der rechten Seite siehst du dann den DOM. Gerenderten Quelltext und den wiederum farblich hinterlegt, was hinzugekommen ist, was weggefallen ist. Also ich bin ja jetzt komme ja aus der BWL-Richtung und nicht aus der technischen Richtung. Und für mich ist das eher so mühsam, irgendwie da in JavaScript-Sachen reinzuschauen. Und eine große Hilfe, wenn ich das dann halt so zusammengefasst sehe, um einen Eindruck zu kriegen, was ist denn da passiert mit der Seite noch. Ne? Und bin gespannt, was mir in Zukunft zeigt, das Ding. Wie gesagt, bisher noch gar nicht so viel genutzt. Aber bin froh, dass ich das jetzt im Werkzeugkasten liegen habe. Dann haben wir die Nummer 22, die Page Load Time. Habe ich lange genutzt, also zu sehen, wie lange hat es denn gerade gedauert, die Seite zu laden. Manchmal kriegt man es auch nicht so mit. Du bleibst so ein bisschen im ersten Viewport hängen und es wird auch noch geladen, geladen, geladen. Und auf einmal steht da oben irgendwie 15 Sekunden. Und man denkt so, wow, das war jetzt aber viel. Die Seite hat wirklich ein bisschen Probleme, dass da die Ladezeiten langsam sind. Wie gesagt, lange Jahre genutzt das Ding, um dann Eindruck so beim Surfen zu kriegen. Seit es die Core Web Vitals gibt, finde ich es eigentlich überflüssig.
Wollte ich gerade sagen, aber du greifst ein bisschen vor, das wäre die Nummer 24, aber also da gibt's glaube ich jetzt aussagekräftigere Hinweise.
Also insofern die Nummer 22 vielleicht nicht eine ganz so nützliche Erweiterung wie angekündigt. Also das ist ein Ding, was ich in der Tat deaktiviert habe bei mir in Chrome. Okay. Aber lange genutzt habe.
Okay. Also das gibt's so irgendeinen Anwendungsfall, wo du sagen würdest, die Page Load Time ist doch besser als die Core Web Vitals?
Also insofern nicht, weil das natürlich in der Tat dann auch immer sehr... Also es ist eigentlich genau der Unterschied dann auch zwischen Feld- und Labordaten. Also das Geniale an den Core Web Vitals sind ja eigentlich die Felddaten. Mhm. Also dass auf meiner Maschine mit meinem Netzwerk
läuft
ob das dann schnell oder nicht schnell war, ist eigentlich nicht relevant. Es kommt halt wirklich drauf an, die Summe aller Nutzer, wie war das denn bei denen? Mhm. Und das ist pro Seite dann insofern auch unterschiedlich, weil die unterschiedliches Publikum haben. Also Manche haben sehr starke mobile Nutzung, manche Websites, andere dann eher Desktop und wahrscheinlich Nutzer mit verschiedenen technischen Ausstattungen. Mhm. Ja, am Ende kommt es halt drauf an, wie es denn wirklich dann ist, das Nutzungserlebnis. Und das kriegst du halt an deinem Browser nicht mit. Also deswegen bin ich früher zum Beispiel auch viel gegen die Wand gelaufen, wenn man so Entwicklern gesagt hat, unsere Seite ist irgendwie zu langsam oder zu groß oder so. Die haben dir dann mit irgendeinem Tool das an ihrem Hochleistungsentwicklerrechner mit Standleitung gezeigt. Ja, guck mal, ist doch alles grün und schnell und super. Ja. Das ist ja wirklich das Tolle an den Core Web Vitals, dass du jetzt mal diese Felddaten hast und zeigen kannst. Ja, aber bei Liesin Müller ist das halt im Schnitt nicht toll. Ne?
Ja. Dann würde ich sagen, greifen wir trotzdem vor. Also es gibt einen Shortcut, der einem die Core Web Vitals anzeigt.
Ja.
Das Icon sieht ziemlich ähnlich aus wie der C-Robots. Also der C-Robots, wenn alles grün ist. Die Core Web Vitals werden einem auch als kleines quadratisches Icon angezeigt. Wenn alle Werte auf grün stehen, sieht es halt dem verdächtig, dem C-Robots-Icon sehr verdächtig ähnlich. Aber da kriegt man halt auf einen Klick die wesentlichen Angaben.
Auch die Werte unterteilt, ne?
Genau, die Werte unterteilt in Core Web Vitals, LCP und Co. Also ist einfach nur ein Shortcut zum Core Web Vitals Report. Genau.
Und dann haben wir einen übersprungen, den AMP-Validator Nummer 23. Ist dann halt auch noch so ein technischer Check. Gibt's eine AMP-Version praktisch von der Seite und auch da Handshake, zeigen die gegenseitig aufeinander, dass man das mitkriegt. Ist im Moment noch relevant. Ich glaube, AMP ist ja schon so ein bisschen auf dem Rückzug, weil du brauchst es nicht mehr, um in die News- und Rezeptkarussells zu kommen, was ja mal Voraussetzung war. Ist jetzt nicht notwendig. Viele Seiten, die AMP im Einsatz haben, verdienen damit weniger Geld also Werbeeinnahmen pro 1000 Besucher, weil du einfach manche Werbeframeworks da nicht so reinpacken kannst. Es gibt, ich sehe schon, dass ein paar Leute jetzt anfangen, drüber nachzudenken, ob sie von AMP vielleicht weggehen. Aber solange das noch da ist, ist das sicherlich auch hilfreiches Tool. Dann haben wir schon mal 24 voll, ein Adventskalender voll Erweiterung. Und kommen zur nächsten Rubrik.
Die sonstigen Erweiterungen, aber das sind alles deine, Kaloin.
Okay, dann fange ich mal an mit der 25. GMB Spy, also GMB für Google My Business. Da bin ich drauf aufmerksam geworden im SEO-Haus-Podcast. Erzählten die, als die über die letzte Campings geredet haben, da hat jemand das in einem Local Search-Vortrag praktisch empfohlen, das Tool. Hab's mal ausprobiert. Es zeigt einem an, vor allen Dingen, in was für Kategorien My Business-Einträge untergebracht sind. Ist halt, ich glaube, vor allen Dingen zwei Anwendungen interessant, um mal zu sehen, die Wettbewerber, was für Kategorien haben die denn so? Aber auch sehr hilfreich, wenn du gerade so größere Filialketten betreust, also irgendwie ein Rewart, keine Ahnung, wie viele 100 Supermärkte in Deutschland und du bist für die ganzen Einträge verantwortlich.
Das alles händisch rauszufummeln, das ist
genau.
Okay, das macht keinen Spaß.
Kannst du direkt halt sehen, ob die alle in den gleichen Kategorien drin stehen, was sie sollten. Hängt dann ja auch wieder davon ab, ob die Filialen das selbst pflegen und so weiter. Das kann da eine Menge Arbeit einem ersparen. Okay, dann die Nummer 26 ist ein Werbeblocker, der AdGuard Werbeblocker, das ist den ich habe. Ist natürlich grundsätzlich immer so eine Frage, arbeitet man mit Werbeblocker oder nicht? Also irgendwie sollen natürlich die Seiten schon irgendwie auch ihr Geld verdienen können. Es gibt nur ein paar Seiten, die sind fast unbenutzbar, finde ich, mit Werbung zugeballert. Mhm. Was da eher so mein SEO-Rat ist, die Seiten, die man irgendwie SEO-mäßig betreut, da sollte man den Werbeblocker definitiv ausschalten.
Sehe ich genauso.
Weil sonst kriegt man kein authentisches Nutzererlebnis. Ja. Ja, auch wenn man irgendwelche Seiten hat, die also so irgendwelche Plus-Seiten, manchmal kannst du ja auch so praktisch per Abo, dass man keine Werbung hat. Mhm. Das ist ja inzwischen bei vielen Zeitungen, bei Chefkoch ist inzwischen auch, da kannst du auch so ein Plus-Abo holen und hast dann keine Werbung. Aber gerade das ist die Sichtweise, die ich nicht haben will, weil ich möchte wirklich eigentlich das Gefühl haben als CEO, was der Standardnutzer hat. Weil nur dann fällt es mir halt auch auf, wenn die Werbung da irgendwas zerschießt oder einfach zu heftig ist.
Genau, es ist ja nicht nur das Nutzungserlebnis, ja, sondern es gibt ja auch technische Implikationen.
Es soll so realistisch wie möglich sein, genau, halt das Finden. Dann die Nummer 27 ist der Window Resizer. Da geht es nicht darum, dass man jetzt unbedingt die mobile Ansicht der Website kriegt. Geht im Prinzip auch, wenn das responsive ist. Aber da wird praktisch das ganze Browserfenster auf eine bestimmte Größe gebracht. Also man kann auswählen, irgendwie mach Desktop, Laptop groß, klein und so weiter. Nutze ich einfach wahnsinnig viel, wenn ich Screenshots mache, um die einheitlich von der Größe zu haben. Also dass ich weiß, ich mache die meisten Screenshots zum Beispiel dann irgendwie im Notebook-Format. Das ist dann nicht zu groß, man kann es nur einigermaßen lesen, dass die Schrift da nicht so klein wird. Und wenn ich dann irgendwie eine Präsentation habe mit 20 Screenshots, dass sie nicht alle irgendwie unterschiedlich groß sind, das ist einfach ordentlich. Genormte Screenshots und das kann ich da praktisch mit einem Klick herstellen, dafür findest du da praktisch. Dann haben wir die 28, Countdown, die letzten drei kommen jetzt, ist WordCount, ist ein einfaches Tool, um
Wörter zu zählen.
Wie viel Wörter hat die Website? Ist ja irgendwie immer noch immer wieder ein SEO-Thema, aus wie vielen Wörtern besteht ein Text? Der Mario Fischer hat diese Woche noch ein Video rausgebracht, wo er
habe ich noch nicht gesehen.
Aha. Das nochmal ein bisschen erklärt hat, ob Anzahl Wörter relevant ist.
Was sagt er? Kommt drauf an?
Ja, also erklärt schon so ein bisschen, dass natürlich je länger der Text ist, dass umso größer die Chance, dass du irgendwelche Ergänzungs-Keywords ziehst und Keyword-Kombinationen, dass es dafür im Prinzip hilfreich ist. Was ich gerne noch ergänzt hätte in dem Video, wäre eigentlich, dass der Grenznutzen nimmt ja irgendwann ab. Also irgendwann wird der Nutzen von weiteren Keywords immer geringer, weil es in der Kombi kaum gesucht wird. Und gleichzeitig, je länger ein Text ist, desto unübersichtlicher wird er auch für die Nutzer. Ja. Und das hat dann meiner Meinung nach eher so einen negativen Effekt. Also ein Text kann definitiv auch zu lang sein.
Definitiv, ja. Oder zu unstrukturiert.
Genau. Das fehlt immer so ein bisschen im Video, dass man sagt, also länger, muss klar sagen, länger ist nicht besser als kürzer. Also es sollte so lang wie nötig und so kurz wie möglich sein. Und gerade das Kurze ist oft dann ja die große Arbeit.
Also richtiges Einkürzen, so dass man den User-Intent trifft.
Also wirklich so
das Ganze nicht überlädt.
Die Sense daraus, da hat Goethe nicht mal geschrieben, irgendwie, ich hatte leider keine Zeit, einen kurzen Brief zu schreiben.
Ich meine, es wäre Goethe.
Auf jeden Fall, für den Nutzer ist es natürlich schön, wenn es so kompakt wie möglich ist. Ohne langes Geschwafel.
Zählt dieses Wordcount wirklich alle Wörter mit und ist und allem Zick und Zack?
Ich habe es nicht genau überprüft, wie genau das macht, aber wenn man, manchmal braucht man so auf die Schnelle einfach irgendwie so eine Wortzahl.
Größenordnung.
Genau. Okay. So Pi mal Daumen und das mal auch vergleicht. Also wenn das Ding irgendwie Eigenheiten bei der Messung hat, wird es das dann ja bei allen, die man miteinander vergleicht haben. Genau. Wobei der Mario in seinem Video auch gezeigt hat, wie man mit dem Screaming Frog oder einer Excel-Tabelle das auch ermitteln kann. Die Wortanzahl. Also wer da viel vergleichen will, kann da auch da mal in das neueste Website-Boosting-Video reinschauen. Dann Nummer 29, Edit this Cookie. Das ist einfach so ein praktisches Helferlein, das einem anzeigt, was für Cookies die Website geladen hat. Und die nicht nur angezeigt werden, man kann sie auch manipulieren. Also ich könnte sagen, irgendwie das Ablaufdatum nimmt da ein anderes oder die ID nimmt da irgendwie eine andere. man kann auch Cookies einfach löschen. Also wenn du auf einer Website bist, die sagt, du darfst irgendwie 10-mal im Monat kostenlos hier eine Seite aufrufen, kann man sagen, okay, reset, fangen wir wieder bei 1 an hier. Einfach die Cookie-Welt da sichtbar machen und besser stehen haben. Also das ist zum Beispiel, du hast ja Websites, per Cookie bist du da im Prinzip eingeloggt oder mit deinem Nutzerprofil unterwegs. Also gefühlt irgendwie bei Amazon ist das so, also ich kann in den Apple Store gehen, auf einem fremden Gerät das bedienen und irgendwie weiß Amazon, ach, da steht gerade der Hans am Gerät und ich bin eingeloggt. Und bei anderen Websites, da musst du dich irgendwie alle 2 Tage wieder neu einloggen, bist total genervt irgendwie und denkst so, warum kann die Seite nicht mal merken, dass ich bin? Ich bin doch hier mit dem gleichen Gerät und dem gleichen Browser und allem unterwegs. Und warum muss ich hier irgendwie alle 2 Tage mein Passwort wieder neu eingeben? Manchmal ist es ja auch gewollt, aber das wird häufig halt über die Cookies zum Beispiel gesteuert und das finde ich total spannend, da zu gucken, wie die Einstellungen sind. Also muss man das irgendwie nach 30 Tagen machen, nach 10 Tagen, nach was auch immer. Dafür ist es sehr hilfreich. Kann auch viele andere lustige Sachen machen. Also das ist sehr mächtig, wenn man Herrscher über die Cookies ist. Das Cookie-Monster. Und das Letzte ist dann Edit Anything. Das klingt noch besser. Also da kannst du alles auf der Website bearbeiten. Im Prinzip, du kannst jedes Element anklicken und die Überschriften umschreiben, die Texte umschreiben, also vor allen Dingen eben so alle Textelemente ändern, löschen und die Seiten manipulieren. Ich benutze das manchmal, um Leuten zu zeigen, wie die Website aussehen könnte. Also ohne eine große Änderung. Also einfach, wenn man zum Beispiel die H1-Überschrift anders formulieren würde, was für einen anderen Eindruck die Seite direkt so für einen Nutzer machen könnte. Also du hast einmal vielleicht irgendeine nichtssagende URL oder irgendwie so selbstreferenzierende, werbeträchtige oder du kommunizierst irgendwie den Mehrwert für den Nutzer und sagst hier, das ist für dich drin. Das kann man natürlich irgendwie einfach so drüber schreiben, das andere durchstreichen, aber noch cooler sieht es eigentlich aus, wenn das so im Originalfond und Größe und Formatierung der Website, also wenn es wie echt aussieht. Also du kannst im Prinzip Fake-Seiten bauen damit.
Also das ist definitiv eine Erweiterung, die ich auf meiner Liste jetzt habe.
Okay, ja. Wie gesagt, man braucht es auch nicht vielleicht andauernd, aber manchmal ist das halt super praktisch. Und sonst kann man auch manchmal gute 1. April-Gags oder so damit machen, dass man irgendwelche Fake News produziert. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Ja, weil man schließlich alles editieren kann.
Ja, wir haben ja ungefähr die Stunde geschafft. Und gerne, wenn die Zuhörer irgendwelche Erweiterungen haben,
die wir nicht genannt haben.
Genau, die fehlen, gefehlt haben.
Die wir unbedingt
ausprobieren müssen. Dann schreibt uns unbedingt podcast@seo-date.com und wir probieren die auf jeden Fall super gerne aus und berichten dann auch das nächste Mal. Genau. Das nächste Mal dann auch wieder in einem Monat oder nächsten Monat. Nochmal soll es jetzt nicht irgendwie so lange dauern, bis die nächste Folge kommt.
Ja, nochmal sind ja auch nicht so mal fehlen.
Genau, und dann kommen wir unserer Entitätenpflicht nach und liefern wieder wie ursprünglich geplant.
Genau.
Sagen wir danke fürs Zuhören. Hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes und teilt den Podcast. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Hans und
Christine.
Ciao.
Tschüss.